Ich habe jetzt über einen ganzen Zeitraum hinweg ein Büchlein gelesen von Wilhelm Busch. Ich bin kein guter Buchleser, früher habe ich Bücher verschlungen, aber mittlerweile so immer vorm Schlafen gehen, so ein, zwei Kapitel oder vielleicht sogar nur ein Kapitel. Und da ging es, ihr werdet gleich das Bild auch noch sehen, da ging es um die zwei verlorenen Söhne. Und der zweite, der hat mich diesmal deswegen besonders interessiert, weil es gibt ja x Predigen über den verlorenen Sohn, der uns ja bekannt ist. Und ich habe halt den zweiten, der zweite verlorene Sohn genannt. Lukas 15 nachzulesen. Ich fange mal an in Vers 1 und springe dann in diese Verse, die besonders von dem zweiten sprechen. Wir lesen in Vers 1, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt der sich ab? Oder andere Übersetzungen sagen, dieser gibt sich mit Sündern ab. Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Und dann fängt er ja an, wie der Sohn weggeht und so weiter. Lukas 15 ist berühmt für seine drei besonderen Gleichnisse, die wir ja alle kennen seit unserer Kindheit irgendwie, wenn wir zumindest im kirchlichen Raum groß geworden sind, das verlorene Schaf, die verlorene Münze und schließlich der verlorene Sohn. Es sind Geschichten, die meines Erachtens alle die gleiche Bedeutung haben. Auslöser, dass Jesus diese Geschichten erzählt, ist die harte Kritik der Schriftgelehrten und Pharisäer, der damaligen religiösen Führer zur Zeit von Jesus, die ihn kritisieren. Alle drei Geschichten machen die Freude Gottes über die Umkehr eines Sünders deutlich. Und auch, wie sehr Gott Menschen wertachtet. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Auch wenn sie zum Abschaum der Gesellschaft gehören. Wenn ich Abschaum sage, heißt das nicht, dass sie unbedingt minderwertig waren. Die Steuereintreiber oder Zöllner zum Beispiel waren durchaus sehr gebildet, konnten oft lesen und schreiben und hatten ja viel auch mit Buchführung zu tun. Aber sie eckten an, arbeiteten für die Römer, hatten ihr Volk verraten, so warf man ihnen vor, und waren in gewisser Maße Ungläubige. Jesus erzählt auch dieses Gleichnis als ein Gleichnis, ein Alltagsgeschehen, was durchaus jederzeit so passiert hätte sein können. Wir lesen in Vers 11 weiter, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne, hätten auch Töchter sein können, aber die Söhne sind halt immer ganz besonders gewesen, aber Gott liebt auch Frauen, Mädchen und Töchter auf jeden Fall gleichwertig. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Das ist mir hier aufgefallen, nicht nur der Jüngste, sondern auch der Älteste hat sein Erbe bekommen. Beide bekamen ihr Erbe und laut Anmerkung in der Bibel heute war es üblich, dass der Älteste das Doppelte von dem bekam, was der Jüngste bekam. Das heißt also, er hatte schon einiges an Erbe bekommen, das Doppelte von dem, womit der Jüngste dann schließlich fortging. Erster Punkt, alles in bester Ordnung, Fragezeichen. Ich werde heute nicht auf die weltweit bekannte und diskutierte Geschichte vom Prodigal, können wir hier umschalten bitte, der erste Punkt, von dem verlorenen Sohn, hier ist übrigens das Büchlein zu sehen, was, ach so, okay, dankeschön. Hier ist das Büchlein zu sehen, von dem ich spreche. Ich werde heute nicht von dem weltweit bekannten und viel diskutierten verlorenen Sohn, in Englisch sagt man ja prodigal, das heißt eigentlich verschwenderisch und freigebig, von dem für uns nur verlorenen Sohn reden. Ich möchte den oft vergessenen, braven, fleißigen Sohn, der zu Hause blieb, besonders betrachten, wie schon erwähnt. Hier heißt es weiter, der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Wie viele Jahre, wie viele Monate waren vergangen, seit der kleine Bruder, ich nenne ihn bewusst hier mal mit Namen, Ben, von Benjamin abgeleitet, das Haus verlassen hatte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte er Geld einer ganzen Erbschaft auszugeben. Wahrscheinlich war er schon einige Jahre weg. Obwohl ich kürzlich erst gelesen habe, dass eine Frau, die einen hohen Lottogewinn hatte, quasi innerhalb kürzester Zeit ihren ganzen Gewinn verschleudert hatte. Also auch das geht. Man weiß es nicht. Der Ältere, ich nenne ihn Ruben, die beiden Jüngst, also der Jüngste, Benjamin und Ruben, waren ja Söhne von Jakob, von daher passt das, also er war der Älteste, hat seit Jahren, wie in der Zeit, als sein Bruder noch da war, seinen Rhythmus von Arbeit und ist auch jetzt gerade nach getaner Arbeit auf dem Weg nach Hause. So weit, so gut. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Es muss Ruben gewundert haben, fröhliche Klänge. Gab es einen Grund zum Feiern? Das kannte er aus seinem Alltagsleben nicht. Zumindest kann man darauf schließen, weil er später in die Richtung redet. Er konzentrierte sich auf sein Geschäft. Er war fleißig. Er versuchte, ein rechtschaffender Mann zu sein. War es denn nicht so, dass Langeweile der Feind des Guten war und schnell der Gesetzlosigkeit Raum schaffte? Ich weiß nicht, ob ihr den alten Spruch kennt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Genau. Jetzt wollte er doch wissen, was da los war. Er ruft einen Diener herzu, der sich draußen in der Nähe des Hauses aufhielt. Vers 26, er rief einen Diener herzu, erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Mein Bruder zurückgekommen? Er musste ihn schon längst aus seinen Gedanken gestrichen haben. Hat er sich jemals gesorgt und gefragt, wie es seinem jüngsten Ben ging? Die Aussagen, die er anschließend selbst fällt, sprechen davon, dass er alles andere als ein gutes Verhältnis zu seinem kleinen Bruder hatte. Hatte Ben, dieser Gauner, nachdem er das Herz seines Vaters gebrochen hatte und ohne zu zögern mit Sack und Pack in die Ferne gezogen war, wirklich den Mut gefunden und war wieder zurückgekommen? Der Diener weiter. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der Diener mag nervös geantwortet haben, weil er Ruben und seine Einstellung kannte. Auch war dessen Verhältnis zu seinem Vater nicht allzu warmherzig. Vielleicht sogar kalt. Aber er wusste sicher auch, wie sehr sein Herr unter dem Verlust seines jüngsten Sohnes litt. Wie geht es dir, wie geht es mir, wenn uns Menschen enttäuschen, wenn sie sich wieder dem weltlichen Leben zuwenden, wenn es sich um sogenannte hoffnungslose Fälle handelt, Menschen, die zu uns gekommen sind, eine Zeit lang bei uns waren und dann wieder in die Welt zurückgegangen sind, vielleicht aber auch als Christen irgendwie weiterleben für sich oder auch in eine andere Gemeinde gehen, irgendwie entsteht da plötzlich eine Distanz. Und wenn man sich wieder trifft, ist vielleicht auch ein bisschen Bitterkeit drin. und vielleicht irgendwie auch ein bisschen Abneigung. Vielleicht ist man auch in unguter Weise voneinander gegangen. Alles in bester Ordnung. So, jetzt haben wir es. Zweitens, Druck auf die Tube, der Kragen platzt. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Das Kalb, was er großgezogen hatte, geschlachtet. Mein Vater macht ein Fest, soll das ein Scherz sein? Hatte er all die Schmerzen vergessen, das Geld, das Ben mitgenommen und verprasst hatte? Wie konnte er nur diesem Versager wieder die Tür öffnen und mit ihm sogar feiern? Schließlich vergeht eine Zeit, er frisst so diese Wut in sich hinein. Sein Vater kommt heraus und redet mit ihm. Der Vater hatte mitbekommen, dass Ruben, sein Ältester, draußen stand, dass er wütend war. Wie schon bei Ben, dem Jüngeren, geht es auch dem Vater gegenüber Ruben, seinem Ältesten. Er macht sich auf den Weg zu Ruben. Er hatte sich auf den Weg zu Ben gemacht und hatte ihn in die Arme genommen. So auch jetzt geht er hinaus zu seinem Ältesten und redet mit ihm, lädt ihn ein, mitzufeiern. Er versucht zu verstehen, was Ruben bewegt. Der verlorene Sohn, der Prodigal, hat über Jahrtausende Theologen und Laien beschäftigt und erstaunt. Aber auch bei seinem Bruder geschieht Erstaunliches. Der Vater, der ja hier eigentlich Gott darstellt, ist nicht nur bei seinem lange für tot geglaubten Sohn zutiefst erfreut, nein, auch seinem Ältesten begegnet er liebe und verständnisvoll. Wie oft sie sich tagsüber begegnet sind, können wir natürlich nicht erahnen. Aber vielleicht sind sie sich auch da, beziehungsweise ist Ruben ihm da schon immer wieder auch aus dem Weg gegangen. Vers 29, doch der hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Jetzt platzt es aus Ruben heraus. Wie ein Sklave habe ich für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Er spricht selbst aus, welch ein Verhältnis er zum Dienst und zu seinem Vater hatte. Eigentlich war er selber nicht mehr als ein Diener und es war ein Diener-Chef-Verhältnis, was er zu seinem Vater hatte. Er hatte sich nie seinen Anordnungen widersetzt. Er war gesetzestreu und loyal. Das ist ja auch hoch anzurechnen. Ist das nicht ein guter Christ, ein guter Mensch, wie ihn Gott haben will? Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit, lesen wir im Alten Testament. Ein Sklave von Christus anstelle der Sünde zu sein, fleißig den Anordnungen Gottes gemäß zu leben, ist doch ideal. Alles gut, würde ich sagen, aber die Haltung von Ruben seinem Vater gegenüber ist grundverkehrt. Nicht, dass er klagt. Hiob, David und viele Gottesmenschen haben auch mit Gott diskutiert und geklagt. Aber er ist selbstgerecht, er ist hochnäsig, er ist nicht ein Sohn, sondern ein Diener, ein Arbeiter. Diener und nicht Kind. Seine Motivation ist nicht Liebe, nicht Beziehung, sondern Selbstgerechtigkeit und Stolz. Sein Zorn spricht von den hohen Erwartungen, die er an sich selbst und seinen Vater stellte. Er diskutiert weiter und sagt, mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Das ist auch eine Frage an dich und an mich. Bist du religiös? Oder bringt dir das Leben mit Gott wirklich Freude? Bist du fähig dazu, auch dein Leben als Christ zu feiern und fröhlich zu sein? Ich erwische mich zeitweise, dass ich mir schnell Dinge auferlege, mir Sorgen um Situationen mache, die Gott nur verändern kann. Eigentlich war ja sein Vater ein reicher, wohlwollender Vater, der Ruben alles geben wollte. Wir wissen, dass Gott seinen Kindern gute Gaben geben möchte und auch täglich gibt. Der jüngste Ben dagegen war im Vergleich zu Ruben das krasse Gegenteil und hatte natürlich diese Großzügigkeit seines Vaters, diese Freiheit in schädlicher Weise ausgenutzt, seine Gaben bzw. die Gaben seines Vaters missbraucht und sich selbst geschadet. Nicht frei, sondern bitter und selbstgerecht. Vers 30. Und nun kommt der da zurück, diskutiert Ruben weiter, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Der Älteste hatte mit seinem Urteil über seinen jüngeren Bruder wahrscheinlich recht, indem er sagt, der das Geld mit Huren durchgebracht hatte. Auch wenn er es nur vermutet, was er hier so hart ausspricht. Jedoch, weil er selbst nicht Sohn, sondern Sklave war, religiös und nicht Kind Gottes, verurteilt er die Barmherzigkeit des Vaters und erkennt nicht, welch ein großes Wunder die Umkehr seines Bruders darstellt. Jetzt komme ich noch einmal auf die sogenannten Außenseiter zurück, über die man sich gerne überhebt und die, wie wir auch oder wie Ruben hier, wir schnell verurteilen. Auch du und ich sind schnell dabei, andere abzukanzeln. Ich möchte jetzt, wenn ich Gruppen nenne, die nicht gut reden, aber das sind die bettelnden Romas oder Flüchtlinge, die ganze Quer-Community, die Spießer, die immer etwas Besseres sein wollen, die Religiösen, die Katholiken, Muslime, Zeugen Jehovas. Das sind die Feinde der Demokratie, die Linken, die Rechten, die Russen, die Hamas. Es kann auch einfach dein Ex-Mann sein, dein Ex-Partner, vielleicht dein Chef, deine Kollegin, deine Verwandte. Interessanterweise ist hier ja keine Geschichte von zwei extrem unbekannten Menschen die Rede, sondern von zwei Brüdern, von einem Vater. Das heißt also familieninterner Streit. Und außerdem von zwei Juden, zwei Schichten von Juden, das sind die Ultraorthodoxen, so würde ich Ruben bezeichnen. Und auf der anderen Seite vielleicht messianische Christen. Oder auch die Liberalen, die ja in Israel den Großteil ausmachen. Was kommt dir in den Sinn, wenn du über diese Menschen, die ich jetzt gerade genannt habe, nachdenkst? Wir haben das Recht, sie an Gottes Maßstab zu messen, aber wir haben nicht das Recht, sie zu verurteilen, sie abzulehnen. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Mir ist das passiert. In Hohenems haben wir regelmäßig Romas, hauptsächlich so zwei, die sehr penetrant sein können. Und ich habe dann mit einer ziemlich geschimpft und habe gemerkt, ich habe sie absolut abgelehnt. Irgendwann dann habe ich mich bei ihr bewusst entschuldigen müssen und gesagt, tut mir leid, dass ich dich als Mensch abgelehnt habe. Ich glaube, da liegt der Punkt. Manfred Siebald singt in einem Lied, in seinem Refrain singt er, er, Jesus, ließ sich für sie schlagen, wie dürfen wir es wagen, zu tun, als seien sie nichts wert. Ich will es mit dem Satz wiedergeben, den Ruben gegen seinen Vater hier gebraucht. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Gott gibt uns alles in Jesus. Gott gibt seinen Sohn Jesus. Er opfert ihn für uns, damit wir Frieden mit Gott und Frieden untereinander haben können. Voraussetzung ist natürlich, dass wir uns auf ihn einlassen. Er streckt uns die Hand entgegen. Er möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben durch Jesus. Vers 31, der Vater sagt, aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich denke manchmal, dass wir als Christen das einfach nicht tief genug schätzen, dass Gott uns so beschenken möchte, dass er so viel für uns zu geben hat, dass wir vielleicht wirklich in einem religiösen System drin sind und nicht erkennen, wie innig Gott uns lieb hat und wie schön die Beziehung zu Jesus und auch untereinander als Christen sein kann. Ich wünsche mir, dass wir das mehr im Alltag, aber auch natürlich in Gottesdiensten, in Hauskreisen noch erleben. Durch Jesus sind wir zu Kindern Gottes geworden. Wir haben einen Vater, der uns in geistlicher Weise, aber auch materiell, physisch und seelisch beschenkt. Wir bekommen einen neuen dankbaren Blick, genießen die Schöpfung, schätzen die Familie, die Gemeinde, Freunde ganz neu. Wir tragen Früchte des Heiligen Geistes. Wir wissen um Liebe, Freude, Geduld, Sanftmut und so weiter. Bekommen Gaben, die uns alle bereichern. Und Gott schenkt uns so viel. Aber diese Wahrheiten hat Ruben nicht erkannt. Er ist Arbeiter, er ist Sklave, er ist selbstgerecht. Hätte er die richtige Grundeinstellung als Kind Gottes, hätte er noch einen anderen wichtigen Grund, sich zu freuen. Nämlich, jetzt müsstest du doch feiern und dich freuen. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Hier ist quasi eine Auferstehung geschehen. Auch wenn es heute um Ruben geht, den zweiten, den ältesten Bruder geht, ist die Situation von Ben, dem Jüngeren, doch sehr ernst gewesen. Er war tot, das sind die Worte, die der Vater hier gebraucht, und verloren. Die Heilige Schrift macht sehr deutlich, dass wir ohne die Beziehung zu Jesus, ohne den Glauben an Jesus, tot von Gott getrennt sind. In Kolosser 2 lesen wir, ihr wart tot in den Verfehlungen eurer unbeschnittenen, sündigen Natur. Unbeschnitten heißt hier, Gott möchte uns reinigen, uns beschneiden, dass wir ein Herz bekommen, was ihm gefällt. Aber Ben hatte zum Vater zurückgefunden. Vers 32, er ist ins Leben zurückgekommen und wiedergefunden. Epheser 2, Vers 4 und 5 betont das auch folgendermaßen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Nicht unser Verdienst, sondern Gottes reines Geschenk an uns. Ich komme zum Schluss. Auch wenn Menschen, die religiös sind oder die sich ehrbar und gut geben, zerbricht Gott doch immer wieder diese harte Schale und Menschen wie Ruben, Gott sei Dank, wie der Älteste hier, kommen zur Umkehr. Bei Ruben bleibt die Geschichte offen. Wir wissen nicht, wie er gehandelt hat, wie er sich entschieden hat. Ich denke an Nikodemus, bei dem man sieht nach dem Gespräch in Johannes 3, wie er sehr berührt ist. Später sehen wir ihn bei der Grablegung und dass er sich für Jesus auch bei den Verhandlungen eingesetzt hat. Wir wissen nicht hundertprozentig, ob er den letzten Schritt getan hat, aber ich denke schon. Und wir lesen in Johannes 12 schon, dennoch glaubten sogar von den führenden Männern viele an Jesus. Wir sehen auch hier, dass religiöse Menschen zu ihm gefunden haben. In Apostelgeschichte 6 wird betont, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Also es ist schön, dass nicht Hopfen und Malz verloren sind, auch bei religiösen Menschen, bei selbstgerechten Menschen. Das muss ja nicht nur Religion sein, das kann auch Stolz sein, kann auch Atheismus sein. Ich kenne leider sehr viele, die aus gläubigen Familien teilweise kommen, irgendwie eine Verbitterung erlebt haben und schon lange nicht mehr in die Gemeinde oder in die Kirche gehen oder keine Beziehung mehr weiterhin zu Gott haben. Paulus, der große Apostel, ist das beste Beispiel dafür. Ja, wirklich, alles andere erscheint er, Philipper 3, Vers 8, redet er folgendermaßen. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur Christus soll mein Gewinn sein. Damit möchte ich schließen. Wir merken also, Gott möchte uns begegnen. Ob wir ganz aus der Welt kommen, viele von uns sind ja oft wirklich tief in der Welt drin gewesen, in Abhängigkeiten. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht wieder auch rückfällig werden können. Gott ist immer wieder da, dass er uns helfen möchte, auch wenn wir in Sünde fallen. Dass er uns die Hand ausstreckt und sagt, komm wieder zurück, ich vergebe dir. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Wir haben das Abendmahl gefeiert, was ja Ausdruck seiner Vergebung ist. Aber auch wenn wir selbstgerecht sind und merken, das ist nicht gut, wir dürfen zu ihm kommen und er bietet uns an, zu ihm zu kommen, egal wie wir sind. Amen.